Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Und da sind sie wieder, die beiden. Also hier Wolfgang Edler in Bad Oeynhausen, Eidinghausen-Dehme, im Pfarrhaus am Bildschirm. Und mir zugeschaltet
ist Lars Kunkel von der Bundespolizeidirektion Koblenz in Koblenz. Bei Regen ausnahmsweise mal, was irgendwie auch mal ganz nett ist, finde ich.
Ja, muss sein. Also bei uns regnet es gerade nicht, hat aber schon. Ist auch alles nass draußen.
Ist auch mal ganz gut. So.
So. Obwohl du ja hier braun gebrannt, also für diejenigen, die das nicht sehen können, braun gebrannt, wohlerholt, ja, in tiefster Entspannung hier vor dem Bildschirm sitzt. Du bist ja eine Woche im Urlaub gewesen.
Genau, das Schlimme ist, ich war schon vor meinem Urlaub ein bisschen braun, da haben Leute schon gesagt, warst du im Urlaub? Dann bin ich tatsächlich eine Woche in die Berge gefahren. Da ist auch viel Sonne. Und jetzt denken natürlich alle, ach, der Mensch, der sitzt da nur im Urlaub rum und so. Was überhaupt nicht stimmt. Aber wir waren tatsächlich eine Woche in den Bergen, im Alpenvorland, wie es so schön heißt. Und da sind wir gewandert und Sesselbahn gefahren und auf schmalen Pfaden gelaufen. Und ich habe versucht, meine Höhenangst zu überwinden. Also mir geht das immer so ein bisschen auf einer Trittleiter schwindelig und das wird immer noch schlimmer, wenn das dann höher ist, wenn man da so runterguckt. Aber es ist halt ein einmaliges Erlebnis und ich habe mir immer vom Kopf her gesagt, nein, das wird schon gut gehen und Fuß vor Fuß und dann geht das auch. So.
Du bist es jetzt auch wirklich, der hier vor dem Bildschirm sitzt.
Also. Ja, man muss seine Grenzen kennen. Also da waren auch so Wege. Es gibt ja Touristen, die sind völlig bekloppt, die steigen dann irgendwelche verschneiten Pfade rauf, keine Ahnung warum, kraxeln da rum. Und dann denkt man sich, wenn die das machen, machen wir das auch. Aber wir haben uns genau das Gegenteil überlegt. Wenn die das machen, machen wir es besser nicht. Weil, ich weiß nicht, das ist mir das Selfie dann doch nicht wert. Weißt du, man macht ja gerne mal so ein Bild mit 1000 Meter Abgrund, aber ich brauchte jetzt kein Bild Live-Video abwärts oder sowas. Das hätte viele Klicks gebracht, aber ich glaube,
nö. Also ich bin da ja gar kein Freund der Höhenmeter. Das ist ganz, ganz schlimm. Also wir waren ja vor einer Weile mal auch in Bayern am Schliersee und sind dann auf einen Berg rauf und meine Frau auch ganz fröhlich da die Pfade hoch und ich habe dann irgendwann geklammert. Ich konnte, kann man ja nichts gegen machen. Ich konnte da nicht mehr weiter, obwohl da also tausende Leute irgendwie rauf und runter liefen. Der Verstand sagt einem, komm, dann wird der Berg auch halten, wenn du da langläufst. Aber ich habe dann da nur noch an der Station selber auf so einer Bank gesessen und gelesen und habe immer gehofft, dass die Station nicht den Berg abrutscht. Das sind so völlig unlogische, bescheuerte Gedanken, aber ich mag das nicht. Also ich fühle mich dann da nicht wohl. Ne?
Genau, und wo man nämlich auch sehr religiös wird, ist eine Seilbahn, weil das ist ja so ohnehin schon unangenehm, weil die fährt ja erst steil hoch, dann bei jeder, immer wenn so eine Säule da ist, dann fängt die Gondel ja einmal so richtig an zu schwingen und so weiter. Das hört dann auch bald wieder auf, aber das passiert dann so dreimal. Dann kriege ich schon jedes Mal wirklich, denke ich so, okay, bleib ruhig, lieber Gott, das wird schon gut gehen. Und dann, kurz bevor man die Bergstation erreicht, fährt man ja quasi so auf den Berg zu und dann geht's ja so wie beim Aufzug nochmal hoch. Oh, das ist irgendwie. Da ist wirklich, man oben ist, dann kommt nochmal wirklich ein Dankgebet, ja, alles absurd, alles lächerlich, wenn man dann aber liest, dass ja gelegentlich meine Seilbahn wirklich abstürzt, oh nein.
Also das heißt, du willst jetzt aber nicht sagen, dass Beten und irgendwie religiöse Anwandlungen dann absurd und lächerlich sind.
Nein, ich will damit sagen, der Berg lehrt beten, ja. Und dann schiebt mir jemand tatsächlich, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Ja, Berge sind ja auch Orte der Religion. Immer schon gewesen. In der Bibel.
Jetzt wissen wir auch warum.
Ja, genau. Wahrscheinlich waren die alle nicht schwindelfrei. Nein. Also, es ist so. Man ist da schon sehr, man ist ja, wenn man auf so einer Bergspitze steht, das ist ja auch ein Kreuz, ist man wirklich, man fühlt sich sehr erhaben und sehr so über den Dingen so ein bisschen, nicht im Sinne von arrogant abgehoben, sondern im Sinne von losgelöst. Und da kann man schon verstehen, warum Leute, glaube ich, sich Gott näher gefühlt haben, auch weil du diesen, nicht nur die Höhe hast, sondern auch den Blick in die Weite, ja, und diese anderen Berge siehst und die Wolken und so. Das ist grandios. Und solche Erfahrungen sind schon, können religiöse Natur sein und sind ja eben dann, wie gesagt, in der Bibel oft aufgegriffen auch. Ne?
Ja, genau. Absolut. Also andere sagen ja, ich finde Gott im Wald. Das hatten wir tatsächlich letzte Woche. Wir hatten Waldgottesdienst. Das ist eine jahrzehntelange Tradition hier im Norden von Bad Oeynhausen mit den Gemeinden, dass man sich in einem kleinen Waldstück hier in der Nähe trifft, im Wöhren. Und dann, da werden dann die hier Klappbänke aufgestellt, dann wird auch Kaffee vorbereitet, alles so. Und dann wird da so ein Anhänger in den Wald gestellt. Das ist dann so der liturgische Raum, da kommt wird ein Altar vorbereitet, eine Anlage und alles so mit Batteriebetrieb und dann wird da Gottesdienst gefeiert mit großem gemeinsamen Bläserchor und einem Kirchenchor gemeinsam so aus verschiedenen Gemeinden zusammengestellt, hat da gesungen. Das war richtig klasse und es war auch wieder sehr, sehr gut besucht. Das hat ganz, ganz viele Fans. Und da muss man auch sagen, tatsächlich mal so ein anderes Setting. Das schärft die Sinne mal wieder ganz neu für so Glaubenserfahrung. Wenn du da sitzt und die Sonne scheint durch die Bäume und ein unglaubliches Vogelgezwitscher und dabei feierst du dann einen Gottesdienst, das ist auch mal so eine ganz besondere Art und Weise, Gott zu begegnen. Also war schon cool.
Genau, weil das sind ja alles Erfahrungen, die an religiöse Sachen anknüpfen. Also eingebunden sein in die Schöpfung oder mal herausgehoben sein aus dem Alltag, jetzt in den Bergen oder im Wald. Ne? Das sind Natur, die Tiere, die Sonne. Und da gibt es ja viele Bilder auch, die Gott damit vergleichen, die nicht sagen, Gott ist die Sonne, aber Gott ist Sonne und Schild zum Beispiel oder Gott ist die Quelle oder sowas, solche Dinge oder der Adler unter dessen Flügel man Zuflucht findet. Das geht ja nicht darum, die Religion zu anzubeten, aber ich glaube, dass die Natur Erfahrungen bietet, die sehr Gott hinführend sind, sagen wir mal, oder die Gefühle ausdrücken, die mit Gott in Verbindung gebracht werden können. Und solche Dinge braucht man manchmal. Es gibt ja das Gegenteil, ne? So eine muffige Wohnzimmerkirche löst oft das Gegenteil aus, ne? Gott ist so staubig, keine Ahnung, dunkel.
Kein so Küster, kein Organist.
Ja, genau.
Keiner da. Nicht, dass ich jetzt an irgendwas, wir haben uns ja schon ein paar Minuten unterhalten, auf irgendwas anspielen würde. Tatsächlich haben wir jetzt also schon verschiedene Themen, die uns so bewegen. Übrigens sei das noch kurz an der Stelle bemerkt. Unser Freund Mike Hummert hier hat sich quasi geoutet. Er hatte das ja immer noch offen gelassen, ob seine Geschenke jetzt wirklich von ihm waren. Aber bei diesem Waldgottesdienst, da hat er auch mit im Bläserchor mitgespielt und hat mich dann gefragt, ob ich eigentlich mit diesem Holzplektren schon Gitarre gespielt hätte. Und dann hat er eben noch gesagt, dass er die drei selber gemacht hätte. Und da dachte ich, aha, du warst es nämlich doch.
Selber?
Okay. Ja, ja, also drei hat er selber gemacht, drei hat er wohl gekauft, die beschriftet waren auch zusätzlich.
Aha.
Aber er war es. Er ist überführt. Du bist doch eigentlich der Polizeipfarrer.
Ja, mir hat er eine Mail geschickt. Also. ja, alles klar. Nein, genau, danke nochmal. Also das war eine super Sache. Genau,
das nur mal so am Rande. Aber wir waren ja bei diesen religiösen Erfahrungen und dann auf der anderen Seite dann bei den Negativerfahrungen und bei dem, was auch Menschen, die glauben an Negativerfahrungen machen. Gerade sind die aktuellen Austrittszahlen 22 der katholischen Kirche wieder veröffentlicht worden und die bewegen natürlich auch in der evangelischen Kirche viele Menschen. Viele Leute treten auch aus der evangelischen Kirche aus, weil sie mit dem Papst nichts anfangen können oder weil da irgendwelche, man unterscheidet das nicht mehr. Man hat meistens auch überhaupt keine Ahnung, was jetzt eigentlich wirklich evangelischer oder katholischer christlicher Glaube bedeutet, also wo die Unterschiede sind, wo die wirklichen Tiefgänge auch sind, die Menschen brauchen oder die den Menschen helfen können. Viele wissen das gar nicht. Das merke ich immer wieder. Man sagt immer so, das ist doch egal, aber egal in dem Sinne von, das wissen wir sowieso nicht und das wollen wir auch gar nicht wissen. Und dann kommen so Dinge, dass man blöde Witze über Religion macht und das verbessert die Lage auch nicht. Also wenn man dann wirklich dumme Witze macht und die Leute nehmen das so hin und tradieren das dann so in ihrem Denken, als ob das jetzt wirklich so wäre, das verbessert natürlich das Verständnis des Glaubens nicht. Ich habe also hier die letzte Dieter Nuhr-Sendung wieder gesehen und mich über den Herrn Comedian dann auch wieder so ein bisschen geärgert. Darf ich als Pfarrer, glaube ich, darf ich auch sagen als Pfarrer, der darf sich ja auch lustig machen. Aber du hast ja gesagt, er hat ja völlig recht. Er hat eingeleitet, er würde also nur Witze über christlichen Glauben machen, weil über andere Religionen wird er also keine Witze machen, weil man hängt ja am Leben.
Genau, das ist ja auch wieder die Frage, genau, ob das ein Witz ist.
Ja, ob das also, ein Witz ist. Genau.
Also erstmal finde ich, dass tatsächlich, solange man noch Witze über die Religion macht, sie ja noch immerhin ein gewisses Thema ist. Das muss man ja mal erstmal sagen. Also
immerhin.
Wenn es auch negativ ist, aber wir wissen auch, Bad News sind Good News. Von daher, insofern glaube ich schon, immerhin, man redet noch drüber. Ich glaube, solange man gar nicht mehr drüber redet, ist, glaube ich, ist es endgültig erledigt. Insofern, generell finde ich deshalb, ist zwar blöd, manche Witze, das stimmt, aber immerhin. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der macht sich lustig über was, das sowieso schon kränkelt. Das ist ja auch sehr einfach, sicherlich. Aber immerhin, ich denke, wenn eines Tages es gar keinen Witz mehr über die Kirche gibt, dann hat sie, glaube ich, endgültig verloren.
Ja, ja.
Das zweite, manche Witze haben ja auch spielen ja auf irgendwas auch an, was ein Missstand ist, der in einer satirischen Form tatsächlich benannt wird, ne? Also wie sagen wir mal eine kritische Funktion manchmal, ne?
Ja, natürlich. Er sagt ja dann auch weiter, früher hätten die Christen das ja auch gemacht, also da hätte es ja dann auch gereicht, wenn man rote Haare gehabt hätte, dann wäre man ja auch schon.
Ja.
Das stimmt ja auch. Also das sind auch Dinge, aber das sind natürlich auch Dinge, die die Christen dann, Christinnen und Christen dann irgendwann auch hinter sich gelassen haben. Also ja. Wo man vielleicht auch dazugelernt hat. Ja. Oder dafür hat es ja dann auch vor einigen hundert Jahren mal eine Reformation gegeben, weil eben immer mal wieder natürlich im Laufe der Jahrhunderte bei den Menschen auch Dinge schieflaufen oder so nach Art von stiller Post sich aufschaukeln und komisch weiter tradiert werden. Und dann muss es irgendwann auch mal wieder einen Punkt geben und geben dürfen, wo man sagt, Moment mal, das hat mit dem, worum es hier eigentlich geht, überhaupt nichts mehr zu tun.
Genau, also sagen wir mal so, zum Beispiel der Witz mit den roten Haaren ist ja ein typisches Beispiel dafür. Da finde ich das eher so ein bisschen abgenudelt, weil zum Beispiel, klar, ne, Hexenverfolgung hat natürlich die Kirche, sag ich jetzt mal so, was ja auch Quatsch ist, aber trotzdem die Kirche natürlich auch in Anteilen erheblichen dran oder ist das sogar massiv ja getan. Bloß das ist so abgenudelt. Das ist immer so Witze über Kreuzzüge, über Hexenverfolgung oder so. Das ist gar nicht mehr, das trifft ja nicht mal mehr den Nerv sozusagen, sondern das ist ja eigentlich eine müde Geschichte, die lange abgelegt ist. Ich sag mal, heute, vielleicht kann man Witze über andere Themen machen, was weiß ich, über Kirchenaustritte oder über Leute, die oder Pfarrer, die irgendwie verzweifelt irgendwelche Aktionen starten, um Leute wieder in die Kirche zu kriegen. Denn dass man so, also das sind ja so Themen. Darüber kann man ja Witze machen, um auch diese kritische Funktion des Witzes an der Stelle einzubringen. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt sich über Hexenverfolgung lustig zu machen, ist wirklich.
Ja, auch der Rest, der dann kam, war genauso altbacken und müde. Das ging dann also irgendwie um die Jungfrauengeburt. Und dann, ja, wenn ich also Josef gewesen wäre, so meine Frau ist schwanger, ich war es nicht. Ja, da hätte ich ja schon, ja, das haben wir auch alles noch nie gehört. Und das haben auch die Leute vor 2000 Jahren noch nie gehört. Also man tut dann immer so, als ob die Leute früher so blöd gewesen wären und das nicht selber schon geahnt hätten. Da geht es ja gar nicht drum. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen und ansonsten können wir zu dem Thema ja den hervorragenden Podcast unseres Freundes Roland Thore empfehlen, der, glaube ich, auch über den Kirchenkreis Flotow, über die Seite immer noch gut abrufbar und findbar ist. Der hat ja wirklich einen ganz intensiven Podcast zu diesem Thema gemacht und da ganz tiefen Bohrungen gemacht. Das ist dann eben auch, also selbst die Witze sind dann so alt und müde, dass man da sagt, also da hat man schon den Verdacht irgendwie, selbst das, also ist alles schon so altbacken, ne? Dabei gibt es ja lustige Dinge, also sogar auch in der Bibel, ne? Wir hatten jetzt gerade diesen Abschnitt aus dem Galaterbrief da, also manchmal geht es ja auch mit den biblischen Verfassern durch, du hattest das gesagt, da gibt es also im Galaterbrief so eine Stelle, wo Paulus sich darüber aufregt, dass es Menschen gibt, die jetzt darauf bestehen, Leute, die Christen werden, müssen erst Juden werden. Das war damals eine Diskussion. Muss man erst zum Judentum übertreten, um Christ zu werden? Oder kann man direkt als Nicht-Jude Christ werden? Das war eine wichtige Frage, die Gemeinde in Jerusalem um Petrus und so, die vertraten das, dass man also, dass Jesus erstmal für die Israeliten gekommen ist und dass man erstmal Jude werden müsste. Und Paulus hatte eben ganz, ganz viel in der Welt schon gepredigt und sagte, nein, das muss man eben nicht. Es hängt nicht daran, es hängt an Christus und an nichts anderem. Und wenn man Jude wird, muss man sich eben beschneiden lassen als Mann. Darum ging's und da regte er sich dann in so einem, hier im Galater 5 regte er sich darüber auf, dass es Leute gibt, die also sagen, da muss man sich beschneiden lassen, sonst ist das nichts und die Beschneidung ist wichtig. Und dann kommt er irgendwann zu dieser Aussage, ja, wenn sie meinen, dass das so wichtig ist, dann sollen sie sich doch gleich alles abschneiden lassen, dann ist das vielleicht noch heiliger. Das ist dann natürlich an der Stelle, da merkt man schon, dass er sich auch mal aufregt und da ist er mir sehr nahe. Ich neige ja auch dazu, mich gerne mal aufzuregen. Ich glaube, das weiß keiner, aber ich oute mich jetzt hier.
Du hast die Stelle jetzt erklärt, die ist ein bisschen lustig. Wir kamen ja so ein bisschen drauf. Der
Post- und das ist lustig.
Ja, ein bisschen. Der Postillon hat ja, das ist ja so ein Satire-Magazin, hat ja vor einiger Zeit mal so einige Bibelstellen rausgesucht, was ich übrigens auch spannend finde, dass die so eine Mühe gemacht haben, Bibelstellen zu suchen, die teilweise ja wirklich nicht gerade zu den prominentesten Stellen gehören. Und haben da so kleine Kommentare dazu gemacht. Und das ist dieses, sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen, die euch aufhetzen und dann danke Paulus für den guten Rat. Oder gibt sowas wie 2. Mose 35:2, am siebten Tag sei für euch Sabbat ein Ruhetag, heiligt dem Herrn, wer in diesem Tag arbeitet, soll sterben und dann Gott ist gerecht, so als Unterschrift. Ich finde es eigentlich ganz süß, weil das ist gar nicht böse, zum Beispiel hier in diesem Fall, sondern die haben wirklich einfach, es gibt ja in der Bibel einfach ein paar Stellen, die so zeitbedingt ja auch wirklich unglaublich, weiß nicht, brutal oder übertrieben oder wo irgendwelche Töchter zerstückelt werden, so alle so archaische Sachen. Und dann haben die da einfach so trockene Kommentare drunter geschrieben. Mhm. Und das fand ich gar nicht klar, wenn man einer ganz doof ist, für den ist das Wasser auf die Mühlen der Religionskritik und sagt, genauso blöd ist die Bibel. Aber für alle anderen, die vielleicht ein bisschen weiterdenken, ist das zum Beispiel auch lustig, finde ich, weißt du, dass man so eine radikale Stelle nimmt und dann so einen ironischen Kommentar drunter schreibt. Das finde ich gar nicht böse.
Mhm. Nee, das prangert ja eigentlich so eine besonders salbungsvolle und generalisierende Sicht ein, dass man sagt, alles ist gut und richtig und gerecht. Also das ist, es gibt eben Stellen, die, wie du sagst, die sind historisch oder zeitbedingt, die sind auch polemisch. Mhm. Da ist dann auch wirklich wichtig, an der Stelle zu klären, ist die Bibel jetzt wirklich das vom Himmel gefallene, komplette Wort Gottes?
Genau.
Oder atmet die Bibel das Wort Gottes in ihren Einzelteilen und den Verfassenden, die da geschrieben haben und von Gott zeugen? Ne? Also, und da natürlich, da kommen dann eben auch Dinge drin, die in der Überlieferung des Volkes dann auch ein bisschen rustikal sind.
Ja, und ich finde auch zum Beispiel, genau das ist die Erklärung dafür, absolut. Es ist ja immer so, dass auch manchmal im christlichen Bereich einfach Bibelstellen zitiert werden, zum Beispiel. Und das finde ich eigentlich witzig, das geht ja auch eigentlich nicht. Man kann ja nicht, das wissen wir ja nicht, einfach einen Bibelvers nehmen, um den herum möglicherweise ganz schreckliche Dinge stehen, den rausnehmen und sagen, boah, das ist aber ein schöner Vers. Und die haben das, glaube ich, mal umgekehrt gemacht. Die haben sie mal aus einem an sich sinnvollen Kontext mal sozusagen die schlechten Stellen rausgelöst. Ich finde es auch eine Kritik, ne, an diesem Bibelvers-Denken. Und von daher, das ist eigentlich, finde ich, auch ganz lustig. Und das haben wir manchmal ja auch, wenn wir uns eine Losung angucken oder wenn wir manchmal überlegen, wie ist der Predigtext am nächsten Sonntag, uns den dann durchlesen und auch nur sagen so, patsch, was ist das denn für eine Schwurbel? Da muss man erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Das haben wir als Theologen ja wieder gelernt, aber das ist auch auf den ersten Blick manchmal bizarr.
Ja, ja. Und da ist es eben tatsächlich auch oft gut und wertvoll, wenn man eine theologische Fortbildung hat und dann auch einordnen und einschätzen kann, worum geht's denn da eigentlich? Ja. Und was ist was ist das Setting? So, was ist die Situation? Was könnte sie zumindest gewesen sein? Bei allem wissen wir das ja auch gar nicht mehr. Das sind ja Sachen, die sind zum Teil über 3000 Jahre her. Da ist es dann auch manchmal ein bisschen sehr gewagt und sehr so mutig, da zu behaupten, also so und so war das damals. Wir können natürlich manches rekonstruieren, aber manches können wir auch nur raten.
Und es zeigt aber nochmal, wenn wir jetzt so darüber sprechen und diese Dinge jetzt mal genannt haben, dass es eben für uns möglich ist, dass man Bibelverse nimmt und auch so ein bisschen in so einen satirischen Kontext stellt. Und das darf sein, genauso wie zum Beispiel Witze über die Religion, über die Christen, über die Kirche vor allem, nicht nur gemacht werden, sondern auch möglich sind. Und das finde ich zum Beispiel, klar, es gibt Dinge, die gehen unter die Gürtellinie, da wird einem auch nicht wohl bei, aber insgesamt bin ich doch ganz froh, dass das möglich ist. Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir eben sogar die Möglichkeit haben, satirisch, ironisch, manchmal zynisch, manchmal böse, vielleicht manchmal auch geschmacklos sogar, aber solche Dinge sagen zu können, ohne dass jetzt irgendwie seitens der Kirche dann so ein Hammerschlag kommt und die Leute, die das gemacht haben, gleich irgendwie bestraft werden oder andere Dinge passieren. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Das finde ich auch richtig gut, dass die Möglichkeit da ist. Was mich manchmal so ein bisschen bedrückt ist, die andere Möglichkeit ist nicht so gegeben. Ne? Also du kannst nicht, also es gibt eigentlich kaum ein Forum oder ein Podium in unseren Medien, wo du als Christin oder als Christ mal gezielt Gegenstellung machen. Also wenn, dann nur so ganz missionarisch, altfränkisch oder wie auch immer. Also was dann auch wieder viele Leute abschreckt oder irritiert. Aber du kannst, also das interessiert ja keinen. Wenn du jetzt sagst, also wenn du jetzt wirklich Glaubensdinge so aufschließt, dass die Leute sagen, boah, toll, endlich wird das mal vernünftig erklärt oder so sagt mir das was oder da würde ich gerne mal weiterdenken, da gibt's eigentlich nichts, sondern es gibt in unseren Medien immer nur kritisch oder satirisch oder zynisch oder wie auch immer, jedenfalls ja, und man hat eigentlich kaum eine Möglichkeit, sich da vernünftig mal zu positionieren. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, also mein Eindruck selber so über die Jahrzehnte, ich bin ja jetzt auch nicht mehr 20, war bei den bei diesen Talkshows, ganz früher hat man irgendwie bei Talkshows auch immer Kirchenleute eingeladen als Gäste. Weißt du das noch, so als Kind?
Ja, sicher. Das ist ja, manchmal kommt das ja noch vor.
Ja, aber das hat sich verändert. Ne? Ganz früher, als ich klein war, da gab es die Kirchenleute, die haben dann die kirchliche Sicht vertreten. Irgendwann hat man aber nur noch Leute eingeladen, so, jetzt wollen wir dann auch hihi die kirchliche Sicht dazu auch nochmal hören. Da hat man irgendwelche vertrockneten Leute, die ja, dann, also praktisch alle waren sich einig und irgendwer hat dann nochmal so ganz konservativ dann so einen Gegenpol gesetzt und man hat dann so gesagt, ja gut, das war dann die Kirche, muss auch sein, so, ne? Und dann hat sich der nächste Schritt, dass man dann nur noch so Leute eingeladen hat, die eben nicht für Kirche stehen, sondern eigentlich so enfants terribles im christlichen Glauben sind. Also Leute, die so aufmucken oder die eine andere Meinung vertreten und so, die man dann so kirchenkritisch eingeladen hat. Der nächste Schritt war, dass man nur noch irgendwelche komischen Leute eingeladen hat, die irgendwas an der Kirche zu beschwurbeln haben, so gegen irgendwas Persönliches, die also auch überhaupt keine Fachleute oder Koryphäen waren, sondern nur irgendwas zu sagen hatten. Und inzwischen lädt man, glaube ich, überhaupt keinen mehr ein. Also wenn dann nur, wenn es gerade mal irgendwas Besonderes gibt, also wie jetzt zum Beispiel dann den Prediger vom Kirchentag hier beim Abschlussgottesdienst, den wird man dann vielleicht nochmal irgendwie einladen bei sowas. Aber das hat sich echt im Laufe der Jahrzehnte verändert und ich finde das schade. Also die kritische Seite wird betont und weitergeführt, aber die andere Seite, die hat quasi überhaupt keine Chance mehr, irgendwie zu reagieren.
Ja, es ist, also finde ich jetzt gerade interessant, an Analyse habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht, diese Entwicklung. Klar, ich kann mich noch an Talkshows erinnern, wo Margot Käßmann zum Beispiel war und solche Leute, Bedford Strom, die
da auch. Die Älteren werden sich erinnern.
Ja, das sind natürlich Leute, die durch ihre Art, sich auch auszudrücken, natürlich auch sprachfähig waren, sagen wir mal, in bestimmten Dingen. Die gibt's natürlich immer noch. Die gibt's mit Sicherheit immer noch. Aber es hängt sicherlich damit zusammen, dass dann gewisser Relevanzverlust ist und man einfach nicht mehr hören will, was die Kirche, die es ja so als Stimme auch nicht gibt, dazu zu sagen hat. Das ist so. Also wir sind da ja auch einen gewissen Rückzugspunkt. Andere Leute beklagen ja noch, dass in den Rundtongräten ja immer noch Kirchenvertreter sitzen zum Beispiel. Ist doch noch so, oder hat sich das auch geändert? Das ist, glaube ich, noch so, ne? In öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten.
Weiß ich auch. Mich hat noch keiner gefragt.
Nö, aber da gibt's, es gibt ja auch Anteile, es gibt ja auch das Wort zum Sonntag, es gibt religiöse, es gibt ja immer noch so Sendungen, Gottesdienste werden zum Beispiel übertragen. Da ist ja doch noch eine gewisse Relevanz in den Medien da. Allerdings stimmt, in den Talkshows will man das vielleicht nicht mehr hören. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß nicht, ob das immer die Schuld der anderen ist. Ne? Vielleicht, es ist eine gesellschaftliche Veränderung jedenfalls spürbar, stimmt.
Ja, und wie du sagst, je mehr wir an Relevanz verlieren, umso irrelevanter werden wir dann eben auch wirklich. Also das heißt, man tritt weiter aus. Dadurch verlieren wir immer weiter an Stärke, also auch an finanziellem Rückgrat, können vieles nicht mehr so halten, wie es weitergeht. Und das geht immer so weiter. Ne? Ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren, wie weit das noch weitergeht und was das heißt. Also wobei ich selber denke, der Glaube wird nicht untergehen. Also das ist er auch in den letzten 3.500 Jahren nicht. Da hat es immer wieder Phasen gegeben, wo es auch in der Bibel heißt. Ne? Da zu dieser Zeit war irgendwie das Wort Gott, also hat Gott nicht geredet und auch die Leute haben nicht das Spiel nicht geglaubt und irgendwie man hat die Gottesdienste fanden nicht mehr statt und so und immer wieder. Das waren auch mal Phasen, die offensichtlich auch ziemlich lange dauerten. Also nicht nur ein paar Monate oder so, sondern zum Teil auch mal 100 Jahre oder so. Und dann entdeckte man plötzlich was wieder oder dann kam eine Situation, wo man plötzlich sagte, verflixt normal, was ist denn los gewesen? Und hat Gott dann wieder entdeckt und hat dann kam wieder so eine Gegenbewegung, wo das auf einmal unheimlich wichtig war und unheimlich vielen Leuten geholfen hat. Ich sehe das tatsächlich im Moment auch nur als eine Welle, aber also eine negative Welle. Aber mal gucken, es macht keinen Spaß, da drin zu sein.
Na, sagen wir mal so, du hast es ja gerade schon mal angedeutet. Ich will es jetzt doch noch mal sagen, weil das ein Thema auch ist, diese Geschichte, was du letztens gesagt hast, gerade erzählt hast mit dem Küster. Die Kirche ist manchmal auch eine Servicewüste, muss man wirklich sagen. Das kommt halt vor, dass Leute, die dann kirchliche Handlung mal in Anspruch nehmen wollen, doch ziemlich brüsk behandelt werden. Das ist nicht schön. Und manche Stellungnahmen, die Kirche macht, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sind auch oft sehr einseitig, sehr tagespolitisch und das spricht auch nicht jeden an. Also so wichtig das natürlich ist, sicherlich zu äußern, da wo es notwendig ist, aber da fehlt auch so ein bisschen, finde ich, die Kernsache. Und deshalb muss man mal gucken. Also wir wären, dass wir Patentrezepte hätten, aber ein paar Dinge fallen uns natürlich schon auch hier mal auf. Klar. Oder was ich machen kann, ist im Unterricht, ich hatte jetzt wieder Unterricht, Berufsethik, Menschenwürde. Ich sag schon auch, wo der Gedanke der Menschenwürde verankert ist, nämlich im Schöpfungsglauben. Und dass es auch kulturgeschichtlich wichtig ist und betone solche Dinge auch. Aber es gibt eben auch so wenig Schnittstellen zwischen Kirche und Welt. Und das ist so ein Problem. Da muss man sich, glaube ich, viel mehr verzahnen und verschränken und dann wirklich auch von den Dingen erzählen, die uns wirklich ausmachen und nicht, die wir auch machen. Wie andere auch vielleicht.
Genau.
10 Minute 28 noch ein Fass aufmachen. Nein.
Ja, das machen wir, das Fass, das können wir dann ja beim nächsten Mal, können wir dem noch ein paar Schläge versetzen. Hier war ja Innenstadt Fete schon, ist schon ein bisschen her. Der Bürgermeister hat das Fass mit, ich glaube, 26 Schlägen angeschaut. Schuld war natürlich das Werkzeug. Aber da war das Bier schon abgelaufen, bis das Fass angezapft war.
Egal. Das ist trotzdem ein guter, finde ich.
Ja, absolut. Absolut.
Genau.
Naja. So. Jetzt haben wir ein paar Themen angerührt. Vielleicht haben unsere Zuhörenden Rückmeldungen. Die Rückmeldungen der letzten Wochen waren verdächtig leise. Also,
einen guten Witz vielleicht.
Ja, genau. Wer einen guten Witz weiß, einen guten Witz, bitte. Also schlechte Witze kennen wir schon genug. Die wollten wir jetzt auch gar nicht erzählen. Wir haben also wirklich überlegt, welche Witze könnte man denn mal... aber viele sind alt, viele sind nicht gut und viele fallen einem dann auch gar nicht ein.
Ja, das ist das große Problem. Mein großes Problem.
Ja, Lars outet sich ja immer als nicht so guter Witzeerzähler.
Ich finde, ich bin sehr lustig, aber ich kann keine Witze erzählen.
Unbedingt. Das ist sehr lustig mit Lars. Man kann mit Lars sehr schön feiern auch.
Ja, das stimmt.
Obwohl er Christ ist.
Und die auch,
ja. Ja. Ich würde sagen, wir binden den Sack jetzt zu und wünschen allen eine schöne Sommerwoche.
Ja.
Alles Gute und Gottes Segen.
Bleibt behütet und bis bald.
Ja, tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.